Berlin 1795. Der alte Fritz war seit 9 Jahren tot. Sein Nachfolger hieß Friedrich Wilhelm II. Dieser König verschwendete seinen Reichtum. Das Volk mochte ihn trotzdem. Es nannte ihn zärtlich den Dicken. Der Dicke baute Schlösschen, immer neue. Er liebte Champagner und die Frauen. Nachts gab er sich geheimnisvollen Kulten hin und beschwor Geister. Die Revolution schien ihm weit weg in einer anderen Welt stattzufinden. Was sollte in Preußen schon geschehen? Es war größer denn je. Man hatte Frieden und wartete, bis sich der Spuk der Revolution von selbst auflösen würde. Mit einer Lebedame zog sich der König auf die Pfaueninsel zurück, während seine Minister die Zensur verschärften und die religiöse Toleranz beseitigten. Neben seinem Schloss ließ Friedrich Wilhelm II. Ein seltsam versponnenes Bauwerk errichten, eine künstliche Ruine wie von einer alten Kirche. Er träumte sich ins Mittelalter und fantasierte vom einfachen, natürlichen Leben. Dekorateure bemalten die Innenwände mit Spitztürmchen und Gewölben. Der König liebte die Illusion. Zur selben Zeit liefen in Berlin Gesandtenberichte aus Süddeutschland ein. Sie schilderten, was man im Volk von Revolution hielt. In Nürnberg sei viel Gärung, schrieb der Provinzialminister Hardenberg an das preußische Auswärtige Departement. Zum Beweis legte er seinem Schreiben Spielkarten bei, die in Nürnberger Gaststätten beliebt waren. Es handelte sich um Blätter ohne König und Königin. Die Majestäten waren ersetzt durch Spielmänner, Handwerker, Frauen und Kaufleute. Kündigte sich im Volk eine Revolution an? Hardenbergs Besorgnisse blieben unbegründet. In Deutschland war die Zeit nicht reif für einen Umsturz. Deutschland war in Hunderte von Herrschaftsgebieten zersplittert. Man hoffte auf friedliche Reformen. Die Berliner Bildungsbürger dachten keinen Augenblick daran, ihre Königsfamilie umzubringen. Denn die Monarchie sicherte ihre Position. Sie lebten vom Staat und dienten ihm als Beamte, Gelehrte, Ratgeber. Es gab sogar einen Ort in Berlin, an dem Standes- und Rangunterschiede keine Bedeutung hatten, wo man frei diskutieren konnte. Das waren die jüdischen Salons. Henriette Herz, Rahel Levin, Dorothea Mendelssohn, berühmte jüdische Frauen, öffneten ihre privaten Wohnzimmer jedem, der etwas Interessantes zu sagen hatte. Auf dem Sofa sitzt vielleicht Jean-Paul, der Sohn eines verarmten Schulmeisters. Neben ihm Graf von Dohna. Zur Linken könnte der Fürst von Ligne Platz genommen haben. Ein Adliger, aus Frankreich geflohen. Ihm gegenüber in knallgelben Kniehosen ein junger, rebellischer Intellektueller, Friedrich Schlegel. Er ist für die freie Liebe und kritisiert Goethe. Da kommt ein Neuer herein, niemand kennt ihn. »Was machen Sie, junger Mann?«, fragt die Gastgeberin. »Nichts, ich lasse das Leben auf mich regnen.« Ach, die Damen verlieben sich sofort. Träume und Intelligenzen, arme Schlucker und Fürsten, Juden, Christen, Atheisten, hier kommen sie zusammen. Die Damen lassen die Herren beim Mühlespiel gewinnen. Man plaudert und schließt Freundschaft. Beisammensein ist wichtig. Karl von Finkenstein, alter preußischer Adel, verlobt sich mit einer Jüdin. Unglaublich. Das heitere Leben endete 1806, denn über Deutschland brach herein Napoleon, der General der Revolution, der neue Kaiser der Franzosen. Napoleon gewann über 60 Schlachten. Wertvoller, schrieb er, sei sein Gesetzbuch. Es wurde in weiten Teilen Deutschlands eingeführt und blieb etwa in Baden bis 1900 gültig. Das Buch enthält die Errungenschaften der Revolution, die persönliche Freiheit, die Freiheit des Eigentums, der Arbeit, des Gewissens und die Gleichheit aller vor dem Gesetz.